Es begann damals in der Kaserne einer kleinen deutschen Stadt, am 1. Mai 1945. Genau durch die Mitte der Stadt verläuft der Fluss in einigen sanften Krümmungen und teilt sie in zwei Hälften. Aber von Ufer zu Ufer reicht die massive Brücke. Die Stadt liegt inmitten einer herrlichen Landschaft. Sie ist von weiten Wäldern, Hügelketten und sattgrünen Wiesen umgeben. Einmal kamen zwei Wanderbrüder auf einem der Hügel vor der Stadt zusammen. »Ich möchte hier begraben sein«, seufzte der eine. »Ich nicht«, sagte der andere und weitete die Lungen in einem tiefen Atemzug. »Ich möchte hier leben«, und sie meinten beide das Gleiche.
Dieser Einstieg stammte aus dem Roman »Die Brücke« von Gregor Dorfmeister. Daran hat er seiner Heimatstadt Bad Tölz ein liebevolles Zeugnis ausgestellt, es aber auch in der Wirren und Brutalität der letzten Kriegstage als ein Ort einer beeinflussten Bevölkerung gezeigt. Dorfmeister selbst war als 16-Jähriger an der Verteidigung einer kleinen Brücke unweit von Bad Tölz beim Einmarsch der Amerikaner beteiligt und überlebte als einziger von insgesamt 7 schnell rekrutierten Hitlerjungen das Inferno, das er aus der Sicht der Jungen beschreibt. Den 2019 verstorbenen Autor Dorfmeister möchten wir darum als Tölzer Zeitzeugen zu Beginn und am Ende dieses Podcast-Aufnahme zum 80-jährigen Kriegsende in Bad Tölz zitieren. Wir werden auf die dunkle Vergangenheit unserer so idyllischen Kursstadt eingehen und uns dabei auf eine der zahlreichen Gedenkveranstaltungen in unserem Landkreis beziehen, die auch unter Beteiligung unserer Schule in diesen Tagen durchgeführt wurde. Dazu führen wir ein paar wichtige Interviews mit engagierten Mitmenschen wie dem Lokalhistoriker Christoph Schnitzer und dem Todesmarschüberlebenden Aba Naor, der mit mittlerweile 97 Jahren noch an der örtlichen Gedenkfeier unserer Schule am 30. April 25 teilgenommen hat. Wir wünschen euch nun eine informative und interessante Sendung.
Wir haben unseren Mitschülern und Mitschülerinnen folgende Frage gestellt. Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt genau 80 Jahre zurück. Findest du es wichtig, dass daran erinnert wird? Hier sind Ihre Antworten.
Ja, also ich finde definitiv, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, was genau vor 80 Jahren passiert ist. Vor allem, da ich damals, wo mein Opa noch gelebt hat, oft mit ihm darüber geredet habe, auch über seine Vertreibung und wie er das Ganze miterlebt hat. Daher finde ich es schon wichtig, dass man diese Erinnerung weiterträgt, dass sowas nie wieder passiert und dass man jetzt einfach zusammenhält in dieser schlechten Zeit.
Also ich persönlich finde, dass diese Erinnerung schon sinnvoll ist, ganz besonders mit der politischen Richtung, wo unser Land aktuell hingeht, ganz besonders in der Jugend.
Ich finde solche Aktionen an sich auch sehr sinnvoll. Ich denke, dass sie vielleicht in ihrer Ausführung ein bisschen mehr an die jugendliche Generation angepasst werden müsste, damit auch, wie gerade gesagt wurde, eben diese politische Richtung, in die unser Land aktuell geht und dieser Rutsch nach rechts vielleicht ein bisschen eingedämmt werden kann.
Also ich finde an sich diese Aktion auch sehr sinnvoll, vor allem jetzt, weil sich das Jahr 80 Jahre gejährt hat. Aber an sich finde ich es teilweise zu viel, was es an Aktionen gibt. Und deswegen glaube ich, dass man das vielleicht irgendwie eindämmen sollte.
Also ja, zum einen denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich an das zu erinnern, was passiert ist. Vor allem an das ganze Leid und so weiter. Und dass man auch schaut, dass sowas vielleicht in dem Ausmaß nicht wieder passiert. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, Hoffnung zu behalten. Vor allem derzeit, wo so viele Kriege sind und auch so viel Leid passiert, dass man trotzdem in die Zukunft schaut und optimistisch bleibt.
Bad Tölz im Dritten Reich. Das beinhaltet für die Geschichtsinteressierten unter uns das Wissen um einige Bauten und Naturschauplätze, die damals eine wichtige Rolle für die Stadt spielten, heute aber als Erinnerungsorte kaum noch im allgemeinen Bewusstsein vorhanden sind.
Dazu zählt zum einen die im Roman Die Brücke als Ausgangspunkt der Handlung beschriebene Kaserne. Gemeint ist damit die 1937 gegründete SS-Junkerschule, die nach Kriegsende bis 1991 von den Amerikanern als Flint-Kaserne weitergeführt wurde und in deren umgestalteten Gebäuden des Flint-Centers heute Behörden wie das Landratsamt, die Polizeiinspektion und Geschäfte bzw. Arztpraxen untergebracht sind. Dieser Gebäudekomplex wurde im Nationalsozialismus für die Offiziersausbildung der Waffen-SS erbaut und von Adolf Hitler persönlich eingeweiht.
Eine unrühmliche Vergangenheit weist auch der heute so beliebte Aussichtspunkt des Heigelkopfs am Blomberg auf. Auf seinem Gipfel befand sich im Dritten Reich ein großes von Fackeln beleuchtetes Hakenkreuz und die 1933 von der Gemeinde Wackersberg beschlossene Umbenennung in Hitlerberg fand sich bei Google Maps noch 2014 auf Landkarten. Diese Bezeichnung führt heute noch im Internet zum Heigelkopf, obwohl sich unsere Nachbargemeinde gegen diese Verlinkung seit vielen Jahren wehrt.
Auch in der Stadt Bad Hölz gibt es ein großes Engagement, sich von der dunklen Vergangenheit als angeblich erste judenfreie Stadt Deutschlands durch Aufarbeitung zu distanzieren. Die Gedenksteine vor dem alten Rathaus in der oberen Marktstraße erinnern an die getöteten Euthanasieopfer und einzelne jüdische Familien, die zu Beginn des Dritten Reichs deportiert wurden und in verschiedenen Konzentrationslagern umgekommen sind. Erst kürzlich kam hier durch die Recherchearbeit des örtlichen Historikers und Redakteurs Christoph Schnitzer die Familie Hellmann zu der vermeintlich abgeschlossenen Liste der Opfer hinzu. Ihr hatte das mondäne Parkhotel im Kurviertel gehört, an dessen Stelle heute das Altendomizil Haus am Park steht.
Schließlich führte in den letzten Kriegstagen, gerade als Gregor Dorfmeister und seine Kameraden die Brücke über der Loisach gegen die amerikanischen Truppen zu verteidigen suchten, der Todesmarsch durch Bad Hölz. Über 5000 Menschen aus dem KZ Dachau und seinen Außenlagern wurden dabei durch die Marktstraße getrieben und einen Tag später, am 2. Mai, kurz vor Warkirchen im Waldstück Schopfloch, von einer japanischen Untereinheit der amerikanischen Truppen, den sogenannten Nisai, befreit. Unter ihnen war auch der heute 97-jährige Holocaust-Überlebende Abba Naor, den wir zum 80-jährigen Gedenken an unserer Schule erleben durften. Sowohl in Bad Tölz als auch am Befreiungsort befinden sich seit den 90er Jahren als Mahnmale zwei der insgesamt 22 Skulpturen des Bildhauers Hubertus von Pilgrim.
Lieber Herr Schnitzer, als Journalist und Buchautor haben Sie sich mit der Geschichte von Bad Tölz besonders intensiv beschäftigt und hier viele wichtige Fakten zu einem kritischen Umgang mit dem Selbstbild der Stadt während der NS-Zeit in Bad Tölz zusammengetragen.
Was hat Sie veranlasst, sich so intensiv mit der Tölzer Stadtgeschichte auseinanderzusetzen?
In der Redaktion des Tölzer Kurier in der Marktstraße 1 habe ich 1983 angefangen als Redakteur, als Volontär. Dort habe ich in den Buchregalen, die dort waren, wo die alten Folianten aufgehoben werden des Tölzer Kurier, auch eine Sammlung von Dokumenten gefunden, nämlich die Bürgermeisterberichte nach dem Krieg 1945, die an die Militärregierung geschickt werden mussten. Nach einem genauen Katalog von Fragen hatten die Bürgermeister zu antworten. Gab es bei uns sowas wie einen Widerstand? Gab es bei uns Juden? Gab es bei uns Zeugen Jehovas? Gab es Sozis, Kommunisten etc. pp.? Und diese Sammlung vom Bürgermeisterberichten war einzigartig. Die hat es nur bei uns im Tölzer Kurier noch gegeben. Und das war der Anfang und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe weitergesucht nach Originaldokumenten.
Welche besonderen emotionalen Erfahrungen haben Sie bei der Recherchearbeit zur NS-Zeit in Bad Tölz gemacht?
Wir haben im April, Mai 1988 im Tölzer Kurier eine vierteilige Serie über den Todesmarsch veröffentlicht. Zvi Katz war einer der Beteiligten dieses Todesmarschs und hat ein Buch darüber später geschrieben, aber zunächst einmal war es ein mündliches Interview, das unser Mitarbeiter Günter Platschek mit ihm geführt hat. Aufgrund dieser Veröffentlichung im Tölzer Kurier habe ich an einem Sonntagmorgen, als ich angefangen habe, in der Redaktion zu arbeiten, einen Anruf bekommen von einer Bäuerin aus Reichersbeuern, die mir fast weinend geschildert hat, was sie beim Lesen dieser Berichte im Tölzer Kurier empfunden hat, dass sie endlich bestätigt gefunden hat, was sie immer ihrer Familie versucht hat beizubringen, was da passiert ist. Und die Familie hat immer gesagt, ach, ist dieser Kass, ganzer Schmarrn da. Und das sei also wortwörtlich genau so, habe sie das verfolgen können, wie diese zerlumpten Gestalten an ihrem Hof vorbeigegangen seien, hungernd, und man habe ihnen nicht mal ein Brot geben dürfen, weil die Wachmannschaften so streng gewesen sind. Das fand ich, das Gespräch war dann ziemlich lang und wir haben uns saugut unterhalten, möchte ich mal sagen. Und sie hat sich endlich mal ernst genommen gefühlt. Hab ich nie vergessen.
An einzelnen Stellen in Bad Tölz wird der dunklen Vergangenheit gedacht, auch dank ihrer Vorarbeit. So auf den Gedenksteinen vor dem Rathaus und seit kurzem auch mit einer Gedenktafel zu dem ehemaligen Parkhotel der Familie Hellmann vor der alten Residenz Haus am Park im Kurviertel. Auch das Mahnmal zum Todesmarsch wurde durch eine Bürgerinitiative, vorangetrieben durch die beiden Kirchen, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erst ermöglicht. Andere Orte wie die Kaserne oder der Heikelkopf haben bis heute keine Hinweistafeln erhalten. Sind Sie mit der bisherigen Aufklärungsarbeit zufrieden oder hätten Sie hierfür noch Verbesserungswünsche?
Man kann immer noch nachlegen und etwas verbessern. Was ich wichtig finde, ist, dass diese Aufklärungsarbeit meistens auf private Initiative hin erfolgt ist, nicht von den kommunalen Einrichtungen oder den Landkreiseinrichtungen. Die haben mitgezogen, wenn es gut gegangen ist, oder sie haben es einfach nicht wahrgenommen, ihre Pflicht der Aufklärung. Zwei Punkte, die Sie erwähnen, Kaserne und Heikelkopf. Also am Heikelkopf würde ich persönlich überhaupt nichts machen, weil man damit nur einen Pilgerort für Nazis schaffen würde. Das ist es jetzt schon durch die verhängnisvolle Veröffentlichung in Google, dass man da immer vom Hitlerberg spricht. Das wird immer mündlich weitergegeben, ist also nicht gut, sollte man nichts machen. Bei der Kaserne sehe ich es ein bisschen anders. Wir haben zwar im Eingangsbereich Tafeln, wo die Geschichte der Kaserne erläutert wird, aber das ist schon ziemlich dürftig, die ganze Geschichte. Ich war da selber beteiligt bei diesen Tafeln, aber man hätte das ganz anders machen können. Noch vor einigen Jahren hat in der Kaserne im Unterkeller die alte Heizungsanlage der SS-Junkerschule existiert und man muss sich vorstellen, das war in Marmor gehalten. Auf viele Meter breit waren die Instrumente in Marmor eingelassen. Es wäre ein hervorragendes Objekt gewesen, wo man, ohne die Nazis zu verherrlichen, darstellen kann, wie verrückt die waren und welche Hybris die an den Tag gelegt haben, wenn man stinknormale Instrumente, Druck, was weiß ich alles, in Marmor im Unterkeller zeigt. Und dazu stolz auf der Seite unten den Stempel der SS-Junkerschule. Das hätte man hernehmen können, aber nein, der Landkreis hat es zerdeppert und hat diese Chance verpasst. Schade, man hätte auch 50 Meter in einem der Gänge dieser ehemaligen Kaserne einfach so lassen können, wie sie gewesen sind. Und hätte jeder, der dann in dieses Landratsamt reinkommt und durch diese 50 Meter hindurchgeht, sieht die alten Gewehrständer, sieht den Boden, wo allein durch die Farbe angezeichnet war, wer da gehen durfte. Die Mannschaften, die Offiziere und so weiter und so fort. Das hätte man einfach so 50 Meter, wenn man das so gelassen hätte. Aber solche Ideen sind unserem Landkreis leider noch nie gekommen und ich fürchte, wird ihm auch weiterhin nicht kommen.
Wie lässt sich Ihrer Meinung nach die Beschäftigung mit der NS-Zeit als wichtiges Thema weiterhin im Bewusstsein halten und welche inhaltlichen Schwerpunkte sollten unbedingt im Unterricht und auch in schulischen Projekten gesetzt werden, damit sie uns in Erinnerung bleiben, um so mögliche Geschichtswiederholungen zu vermeiden?
In Bad Tölz haben sich im Krieg und in der Nazizeit ist so viel zusammengekommen, so viel Geschichte spiegelt sich, was sich im Großen abgespielt hat, spiegelt sich auch im Kleinen an diesem Ort. Mit der Junkerschule zum Beispiel, mit dem Todesmarsch. Da gibt es so viele Punkte, wo man Geschichte vor Ort lebendig machen kann und mit den Klassen und mit den Schulklassen behandeln kann. Es existiert ein sehr gut geführtes Stadtarchiv, wo unzählige Originaldokumente da sind, sehr berührende Originaldokumente, wenn man die einfach mal gelesen hat, von Juden zum Beispiel, die über 80 Jahre alt sind und in einem Bettelbrief schreiben und dieser Bettelbrief wird nicht mal beantwortet oder einfach gnadenlos mit einem Vermerk abgelehnt zurückgegeben. Es gibt so viel, wo man das deutlich machen kann, was damals passiert ist. da sind wir gut aufgestellt an Ressourcen oder an Quellen und die muss man einfach nutzen.
Was könnten wir Jugendliche aus der Beschäftigung mit der NS-Zeit und dem Kriegsende lernen?
Dass es überhaupt keine Gewissheiten gibt, auch wenn sie uns, ich möchte es in die heutige Zeit übertragen, in Google oder in den sozialen Medien präsentiert werden. Die wichtigste Message, die hat auch Abba Naor bei dieser Gedenkveranstaltung gesagt, immer hinterfragen, die neugierig sein, kritisch sein, jede Aussage, auch die ich treffe, kann man hinterfragen und kann sagen, was stimmt das, was der da sagt und kann drüber nachdenken. Und indem ich drüber nachdenke, habe ich eigentlich schon genau das getan, was ich tun muss. Man lässt sich nicht blenden. Diese ganzen, ja, wie sage ich, den Fassaden, die aufgebaut werden, diese schönen Fassaden, muss man einfach dahinter schauen. Und wenn man das tut, hat man seine Aufgabe, ist man seiner Aufgabe gerecht geworden.
Vielen Dank, dass Sie hier heute da waren.
Gern geschehen.
Wir dürfen heute die drei Schülersprecher, Kilian Wittmann, Moritz Gehr und Aviva Hägele, begrüßen. Vielen Dank schon mal, dass ihr da seid. Wir wollen heute mit euch über das Kriegsende reden und damit einhergehend auch über Möglichkeiten, Demokratie, Menschlichkeit und Toleranz auch an der Schule zu schützen.
Vorträge, Filmbesprechungen und das Gedenken zum Todesmarsch. Die vielfältigen Aktionen unserer Schule im Zusammenhang mit dem 80-jährigen Kriegsende in Bad Tölz habt ihr aus nächster Nähe erlebt, indem ihr sie mitgeplant, organisiert und auch durchgeführt habt. Was hat euch dabei besonders beeindruckt?
Ich muss sagen, mich hat dabei besonders beeindruckt, auf wie viel Begeisterung man dabei stößt. Es ist nämlich so, dass unser, wie immer, bei all diesen Veranstaltungen ein großartiges Publikum und großartige Teilnehmer hatten. Der Film war ja unser erstes Projekt und gerade da waren wir überrascht, wie viele Menschen überhaupt gekommen sind und dass sich so viele noch danach bei der Diskussion eingebracht haben. Aber auch jetzt bei der G-Denk-Veranstaltung fand ich es unglaublich, dass sich so viele Schüler engagiert hatten. Ich weiß noch, wie wir im Planungsteam saßen und von weniger als der Hälfte der Schüler ausgegangen sind.
Ja, dem können wir tatsächlich bloß anschließen. Was ich bei den Veranstaltungen immer ganz schön finde, ist, es sind sehr ernste Themen, es sind auch politisch relevante Themen. Und dann zu sehen, dass so viele Leute hier sind, gibt einem auch ein bisschen Hoffnung in solch schwierigen Zeiten auch.
Ich würde auch sagen, dass dieses Feedback, was man im Nachgang zu der Veranstaltung auch nochmal bekommen hat, wie viel Aufmerksamkeit darauf gefallen ist, einfach dadurch, dass so viele Leute daran teilgenommen haben und sich für die Thematik interessiert haben. Daran merkt man einfach nochmal, dass eben nicht jeder nur in den Rechtsruck verfällt, sondern eben es auch wirklich Stimmen gibt, die sich bewusst dagegen wenden und diese Hoffnung eben ausstrahlen wollen.
Könnt ihr euch denn erklären, warum viele Menschen aus der Vergangenheit nichts lernen wollen und unsere Gesellschaft auch heutzutage immer weiter mit Intoleranz und Rassismus konfrontiert wird?
Wie man eben in der Geschichte schon sieht, sobald schwierige Situationen anstehen oder gewisse Krisen durch die Gesellschaft sich ziehen, sind Antworten immer oft sehr rar gesät und dann fällt es vielleicht manchen Leuten einfacher, die Schuld auf gewisse Feindbilder zu schieben. Feindbilder, welche schuld sind, welche vielleicht einfache Antworten geben auf hochkomplexe Fragen. Wir sehen es auch durch den Rechtsruck, dass gewisse Rechtspopulisten auch eventuell auf komplexe Themen mit einfachen Fragen antworten und diese einfachen Fragen auf dem allerersten Blick doch ganz logisch erscheinen, aber so logisch und einfach ist die Situation oft nicht. Und ich glaube, dass ein großes Problem auch ein nicht selbstkritischer Umgang mit solchen Thematiken und auch mit der Geschichte ist.
Was würdet ihr denn diesen Mitmenschen gern mitteilen oder auch entgegenhalten?
Rein logisch würde ich jetzt zuallererst mal sagen, ganz einfach Faktenchecks, Statistiken, Umfragen. Aber ich glaube, wenn man von solchen Feindbildern oder einer gewissen gesellschaftlichen Richtung so überzeugt ist, helfen stellenweise Faktenchecks und Statistiken etc. leider nicht allzu viel. Deshalb finden wir, dass das Herangehen über Emotionen mit konkreten Schicksalen, was für Gräueltaten damals begangen wurden, wie Man sieht immer ganz, ganz viele Nummern, wie viele Leute im Zweiten Weltkrieg durch die Shoah umgekommen sind. Aber ganz wenige Leute haben sich mit Geschichten beschäftigt, mit den einzelnen Schicksalen. Und diese Geschichte vermitteln Gefühle, Emotionen. Und über diese Emotionen, glaube ich, kann man viele Leute auch erreichen.
Um sich natürlich auch selbst einen reflektierten Umgang mit Informationen zu ermöglichen, ist es, denke ich, für jeden, aber speziell für Menschen, die extremistischen Ideologien anhängen, ganz wichtig, ihren Horizont ein wenig zu erweitern und aus diesen Filterblasen, die man da schnell gerät, also speziell in Social Media, auszubrechen, sich mit Informationen von verschiedenen Seiten, eben auch nicht nur Seiten, die einen selbst überzeugen, zu beschäftigen und dann basierend darauf eine allgemeine, fundierte Meinung zu bilden.
Welche Aufgabe und welche Möglichkeiten haben eurer Meinung nach die Schule, Lehrkräfte, aber auch Schülersprecher und Schülersprecherinnen, wie ihr es seid, um unsere Demokratie zu stärken und Toleranz und Menschlichkeit zu bewahren?
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man als Schule, als Lehrkraft und eben auch als Schülersprecherin einfach diesen Zugang zu so vielen Schülern und Schülerinnen hat und das eben nutzen kann, um auf Geschehnisse aufmerksam zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, Veranstaltungen wie diese, die wir eben am 30. April durchgeführt haben, diese einfach durchzuführen, dadurch mehr auf die Thematik aufmerksam zu machen und einfach diese Emotionen eben auch anzusprechen durch zum Beispiel Zeitzeugengespräche oder eben auch dieses Aufarbeiten, den Nummern Namen zu geben und einfach diese Persönlichkeit der Opfer hervorzubringen, um den Schülern das einfach näher zu bringen.
Ganz wichtig ist natürlich auch für uns Schülersprecher, aber auch für Lehrer, ein starker Fels in der Brandung zu sein und solchen Ideologien, wenn wir sie hören, zu widersprechen. Das gilt auch für jeden Schüler und auch für jedes Elternteil und eigentlich für jeden, der unsere demokratische Grundordnung unterstützt, aber besonders für uns, die wir natürlich auch durch die Wahl eine repräsentative Rolle haben. Wir müssen uns da ganz bewusst sein, dass wir eine Verantwortung tragen und dass wir das weitertragen. Und dazu möchte ich auch jeden aufrufen, dass man eben nicht einfach nur anhört, was da geäußert wird, sondern sich damit beschäftigt und das gegen die Stimme erhebt.
Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Auch ist Aufklärung ganz, ganz wichtig im Unterricht und auch kritisch sein. Doch ganz alleine kann die Schule nicht all diese Probleme lösen. Ich bin der Auffassung, dass das Elternhaus auch logischerweise einen ganz, ganz großen und essentiellen Teil zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Und somit, glaube ich, kann man auch nur an die Elternhäuser wirklich appellieren, dass Werte vermittelt werden. Werte wie Menschlichkeit oder auch Empathie. Und diese Werte hat auch Abba Naor uns vermittelt, indem dass er bei unserer Gedenkveranstaltung anwesend war und sich auf viele Gespräche mit unseren Schülerinnen und Schülern eingelassen hat, was wirklich wahnsinnig toll war, Abba Naor in Person kennenzulernen. Vielen Dank.
Ich möchte mich im Allgemeinen bedanken im Namen meiner Freunde, die nicht überlebt haben. Sagen diese Stadt, es war so nett hier durchzumarschieren, durchzugehen. Manche haben uns sogar bewirtet, mitgeholfen. Man konnte sogar Tränen sehen bei manchen in den Augen. Und was ich heute hier sehe, Chapeau. Macht so weiter. Unsere Zeit ist vorbei, aber die Jugend von heute, ihr habt eine Aufgabe. Und da ich so viele tausende Kinder treffe, fast jeden Tag, bin ich mir sicher, dass diese Kinder dafür sorgen werden, dass sowas nicht mehr geschieht. Danke.
Am Rande der Gedenkveranstaltung hatten wir die Möglichkeit, mit Abba Naor ein kurzes, aber sehr persönliches Interview zu führen.
Genau, zuerst würde ich mit einer bisschen persönlichen Frage anfangen, weil das bestimmt viele Jugendliche interessiert. Und zwar als junger Teenager.
Nein, das nicht. aber als junger Teenager, da haben sie ja die Ermordung von ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern und auch unzähligen Verwandten durch die Nazis eben miterlebt. Und da wollte ich fragen, woher sie denn die Kraft genommen haben, das Leben weiter zu bejahen und ob es auch einen Moment gab, in dem sie sich selbst aufgeben wollten oder wie sie ihn auch überwunden haben, falls es den gab.
Ich wollte nicht sterben. Vor allem, ich hatte eine Aufgabe, ich musste aufpassen auf meinen kleinen Bruder. Der war 2 Jahre alt und meine Aufgabe war, auf ihn aufzupassen, weil die Erwachsenen zur Arbeit gingen. Ich war mit ihm ausbehalten fast 3 Jahre in Ghetto Kaunas. Und erst wenn wir gebracht worden sind nach Stutthof, von dort sind die Frauen mit Kindern nach einer gewissen Zeit nach Auschwitz abtransportiert und dort vergast worden am selben Tag. Also Selbstmord begehen, damit habe ich nie rumgespielt. Hat doch keinen Sinn. Leben ist doch eine feine Sache.
Ja, schon.
Na bitte.
Genau. Und dann, Sie haben fast 3 Jahrzehnte lang an den Schulen, also Ihr Zitat, die Stimme derer gesprochen, die keine mehr haben, weil Sie die Jugend eben so besser erreichen, also als Erwachsene. Und sehen Sie das heute immer noch so?
Was ich habe? Ich tue es noch immer. Ich bin ja dauernd in München und dauernd in Dachau. Und habe zwischen 4 und 5 Schulen in der Woche. Also das hat nie aufgehört, was ich mache. Freiwillig werde ich es auf keinen Fall aufgeben. Und je länger ich da bin, so mehr Schulen habe ich. Jetzt kommen die alle nach Dachau. Im Anfang sind wir gefahren zu den Schulen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt kommen die alle nach Dachau. Die haben nicht nur mich, die haben auch einen Rundgang in Dachau. Wissen genau, wie es war alles. Nicht nur von einem, sondern von der ganzen Palette da. Und die Kinder, das ist das Schönste, was es gibt. Im Anfang war es nicht so einfach. Die Lehrer waren so ein bisschen skeptisch. Ja, aber die Kinder?
Ja. Genau. Und dann, wie können sich junge Menschen Ihrer Meinung nach gegen die zunehmende Intoleranz und Erstarrung in unserer Gesellschaft am besten wehren?
Na, junge Menschen wachsen ja auf in einer Familie. Die sollen doch anfangen, mit den Familienmitgliedern, bei den Eltern Fragen zu stellen. Papa, Mama, Onkel, ja, Opa. Wie wart ihr, wenn ihr jung wart? Was habt ihr gemacht? Was sollen wir tun? Was schlagt ihr uns vor? Gibt doch nicht was Besseres. Ich hatte niemanden, der mir sagen kann. Ich hatte auch niemanden, der mir eine Schule zeigen wollte. Ich bin befreit worden mit 17 Jahren, aber Schule hatte ich nur 4 Jahre vorher. Mehr hatte ich keine Schule. Jetzt habe ich sehr viele Schulen. Aber sonst war ich auf mich selber gestellt, alleine, in ein fremdes Land. Ja? Aber ich hatte wahrscheinlich doch eine Lebenserfahrung. Man muss sich selber auch so helfen. Man kann nicht nur sitzen und warten, dass der andere dir sagt, was sollst du machen und was nicht. Mach die Augen auf.
Genau.
Leben ist eine feine Sache, aber mach immer das Richtige.
Ja, man versucht es jedenfalls. Genau. Und jetzt würde ich zu der letzten Frage kommen, und zwar, ob Sie selbst auch müde sind, vielleicht immer die gleichen Fragen zu beantworten, weil zum Beispiel vom Fernsehteam eben oder auch von unseren Schülern kommen ja eigentlich immer die gleichen.
97 Jahre.
Ja.
Was für Vergnügen hat ein Mann mit 97 Jahren? Das Schönste ist, was er erleben kann, ist mit jungen Leuten sitzen und denen erzählen. Und denen zeigen den Weg ins Leben. Und die hören sogar zu. Das ist doch ein Wunder. Ich weiß doch, ich kenne ja, wie Kinder reagieren. Ein wunderbares Jugend.
Genau. Und würde es auch eine Frage geben, die Ihnen nie gestellt wird, aber die Sie gerne mal beantworten würden?
Wäre ich jetzt nicht 97 gewesen, sondern 79, hätte ich noch vielleicht Gedanken gehabt, noch mal zu heiraten. Aber mit 97 mehr braucht zu halten, schlimm.
Dankeschön.
In der vergangenen Ausgabe unseres Podcasts habt ihr die Stimme herausfinden sollen, die das Gedicht Wünschelrute von Josef von Eichendorff zitiert hat. Es handelt sich hierbei, wer hätte das gedacht, um unsere deutsche Geschichtslehrerin Frau Scharnbeck. Hier hört ihr nun die nächste Stimme. Viel Spaß beim Raten.
Einen wunderschönen guten Schmorgen. Wir beginnen wie immer mit dem unnützen Wissen.
Könnten Sie das bitte wiederholen?
Okay. Einen wunderschönen guten Schmorgen. Wir beginnen unsere Stunde wie immer mit dem unnützen Wissen.
Vielen Dank.
Diese Podcast-Folge zum Kriegsende in Bad Tölz vor 80 Jahren sollte auch über die dunklen Seiten unserer Stadtgeschichte während der NS-Zeit informieren und gleichzeitig eine Verbindung zur aktuellen Situation in unserem Umfeld herstellen. Die vielen Aktionen an und von unserer Schule haben ebenso wie die Befragung von engagierten Menschen wie SMV-Experten und sogar einem der letzten Zeitzeugen des Todesmarsches einen Einblick darin gegeben, dass das Vergangene nicht vorbei ist und es gerade heute gilt, Brücken zu schlagen. Und so möchten wir abschließend, wie zu Beginn, unseren heimischen Literaten Gregor Dorfmeister zitieren. Wir hören hier die Stimme seines Sohnes.
Am Abend eines trotz aller Härten und Wechselfälle erfüllten Journalistenlebens bleibt mir nur der Wunsch, dass wenigstens unsere Heimat und unser Europa auch in Zukunft vor Feindschaft und Krieg bewahrt bleiben mögen. Deshalb möchte ich unseren Nachkommen immer wieder ins Gedächtnis rufen, was der sterbende Ernst Scholten auf der Brücke in nur zwei Worten zusammenfasste. Nicht vergessen. Mein Vater Manfred Gregor Dorfmeister, Bad Hölz im Januar 2005.
Herzlichen Dank an Herrn Dr. Frank Dorfmeister. Wir schließen uns dem Wunsch seines Vaters an und hoffen, dass wir mit dieser Sendung einen Beitrag dazu leisten konnten, dass die Worte der Zeitzeugen für uns junge Menschen stets ihre Gültigkeit behalten. Lasst uns darum auch zurückblickend nach vorne schauen und in diesem Bewusstsein für Frieden einstehen. Euer Redaktionsteam vom Schülerpodcast Seidelsound.